Deutschlandfunk. Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Der Klimawandel, seine Ursachen in der menschlichen Hybris und seine Folgen für Menschen, die durch Fluten oder Dürren ihre Lebensgrundlage verlieren, das sind zwei unserer Themen heute. Im Buch von Kira Finke über Sturmnomaden und in Philipp Bloms Veröffentlichung Die Unterwerfung.
Es ist so ein bisschen die Biografie einer seltsamen Idee, die wir Westler haben, nämlich, dass wir außerhalb der Natur stehen und über der Natur stehen und die Natur so eine Art Kulisse ist für uns, vor der wir unser Leben führen können.
Einen Schritt weiter geht der Ökonom Jeremy Rifkin. Er fragt danach, wie wir Menschen unser Verhältnis zur Natur und damit auch unser Selbstbild verändern können. Das Zeitalter der Resilienz. Leben neu denken auf einer wilden Erde, heißt sein Buch. Das Thema Klimawandel in seiner ganzen Breite ist ein Schwerpunkt im Herbstprogramm der Verlage und mit diesen drei Büchern auch unser Aufwärmprogramm zur Frankfurter Buchmesse, die offiziell am Mittwoch beginnt. Spanien ist dieses Jahr Ehrengast und deshalb stellen wir Ihnen ein Buch vor, das in den vergangenen Jahren in Spanien viel diskutiert wurde und nun auf Deutsch erschienen ist. Sergio del Molino erzählt darin von einem leeren Spanien, von einem zu großen Teilen entvölkerten Land. Es gibt Regionen in dieser Welt, die wirken auf den ersten Blick paradiesisch. Die Marshallinseln im Pazifischen Ozean zum Beispiel. Blaues Meer, weißer Sandstrand. Allerdings liegt dieser Inselstaat nur 2 Meter über dem Meeresspiegel. Sturmfluten und Überschwemmungen bedrohen also die Existenz der Bewohnerinnen und Bewohner. Der steigende Meeresspiegel tut sein Übriges. Viele Menschen flüchten also aus diesem Gebiet aus existenziellen Gründen. Und diese Gründe sind wiederum keine international anerkannten Fluchtgründe, die diesen Menschen ein Bleiberecht andernorts sichern könnten. Das kann nicht so bleiben, meint die Klimaforscherin Kira Finke. Die Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik beschäftigt sich mit den menschlichen Dimensionen des Klimawandels. In ihrem Buch Sturmnomaden fordert sie, eben diese Menschen, die ihre Lebensgrundlage verlieren, rechtlich abzusichern. Anne-Kathrin Weber stellt das Buch vor und beginnt mit dem Beispiel eines Betroffenen.
Khulna ist die drittgrößte Stadt in Bangladesch. Einer, der in den Slums am Rande der Stadt lebt, ist der ehemalige Fischer Abir.
Abir ist 30 Jahre alt. Die harte körperliche Arbeit hat ihn ausgezehrt. Der Sturm Ayla zerstörte seine kleine Hütte und das umliegende Land, das er bewirtschaftete. Alles haben die Fluten mitgerissen. Daraufhin zog er in Richtung Khulna und hauste die ersten Monate irgendwo am Rande eines Flusses. Dann kam er in einem Slum unter. Weil er die Miete für die ärmliche Bleibe nicht bezahlen konnte, zog er in das nächste Elendsviertel.
Mit ihrem Buch Sturmnomaden möchte die Klimaforscherin Kira Finke all jenen eine Stimme verleihen, die, wie der Bangladescher Abir, aufgrund der Folgen der Klimakrise gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und oft tagtäglich ums Überleben kämpfen. Und das nicht nur in Bangladesch, sondern beispielsweise auch in Burkina Faso, in Äthiopien, auf den Philippinen, den Marshallinseln im Nordpazifik oder der als kleine Antillen bezeichneten Inselkette in der Karibik.
Viele von ihnen sind zu heimatlosen Wanderern geworden, deren Zuhause zerstört wurde und deren Zukunft ungewiss ist. Auch weil zunehmende Stürme, Dürren und Überflutungen sie wiederholt vertreiben könnten. Diese Sturmnomaden haben die Schäden, die sich aus der Atmosphäre auf unsere Lebenswelt niedergeschlagen haben, unmittelbar vor Augen.
Die Klimakrise ist zwar laut Finke noch nicht der dominierende Faktor dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen.
Menschen migrieren aus vielerlei Gründen. Etwa weil sie nach besseren Arbeitschancen suchen, weil der Bevölkerungsdruck zunimmt oder auch wegen familiärer Schwierigkeiten. Doch können Klimafolgen auf bestimmte Treiber von Migration Einfluss nehmen, etwa wenn Stürme und Fluten die Ernten von Kleinbauern zerstört haben oder Hitzewellen die Arbeit unter freiem Himmel unerträglich machen.
So würde die Erderwärmung indirekt eben doch zu einem Fluchtgrund. In den bestehenden völkerrechtlichen Vereinbarungen ist die Klimakrise laut Finke allerdings kein legitimer Grund, um in einem anderen Land eine Bleibeberechtigung zu erhalten. Hoffnung gibt es laut der Autorin aber dennoch. Sie benennt lokale Vereinbarungen über Fluchtursachen, die für internationale Abkommen übernommen werden könnten.
Die von lateinamerikanischen Staaten vereinbarte Cartagena Declaration von 1984 etwa fasst den Begriff des Flüchtlings weiter als die Genfer Konvention und bezieht Situationen als Fluchtgrund ein, in denen die öffentliche Ordnung schwer kompromittiert ist. Auch im Kontext des Klimawandels könnte sie ihre Relevanz entfalten.
Die westlichen Industriestaaten verursachen die allermeisten gravierenden Klimaschäden, unter denen Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern leiden. Und doch entziehen sich laut der Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik viele ihrer ethischen Schutzverantwortung. So seien sie bislang kaum dazu bereit, Ausgleichszahlungen für die von ihnen verursachten Schäden zu zahlen oder eben Klimaflüchtlinge aufzunehmen. Mit dieser Verantwortungslosigkeit schadeten die Industriestaaten letztlich auch sich selbst, schreibt die Autorin. Denn auch wenn viele SturmnomadInnen an einen anderen Ort innerhalb des eigenen Landes flüchteten oder sich in benachbarten Entwicklungs- und Schwellenländern ein neues Dasein aufbauten, wird Migration laut Finke zu einem, Zitat, unausweichlichen Mittel der Anpassung werden. Es gelte daher, diese Fluchten gezielt zu organisieren und zu begleiten.
Während strategisch geplante Migration häufig zu positiven wirtschaftlichen Effekten für Migrantinnen, Empfänger und Sendegemeinden führt, ist Ad-hoc-Migration als letzte mögliche Reaktion auf den Klimawandel oft nachteilig für betroffene und aufnehmende Kommunen. Um leidgetriebene Überlebensmigration zu vermeiden, ist politisches Handeln zur Unterstützung und Legitimation von Migration als Anpassungsstrategie notwendig.
Eine solche unterstützende Maßnahme ist laut Finke der sogenannte Klimapass, für den sich die Autorin engagiert. Ein Reisedokument, das es Klimaflüchtenden ermögliche, sich im Notfall in Sicherheit zu bringen, auch über Landesgrenzen hinweg. Kira Finke ist es hervorragend gelungen, über ein Thema zu schreiben, das zunehmend politisch instrumentalisiert und medial inszeniert wird. Stimmig verwebt die Autorin darin Einzelschicksale und übergeordnete Analyse, die fakten- und lösungsorientiert ist. Gleichzeitig betont sie mit gebührendem Pathos die monumentale Verantwortung, die die Industriestaaten für die Zukunft der Menschheit auf der Erde tragen. Verantwortung dafür, den Klimawandel dort zu stoppen, wo es noch möglich ist, und anderswo dafür zu sorgen, dass Menschen sich ein neues Leben aufbauen können. In Sicherheit und vor allem in Würde.
Anne-Kathrin Weber empfiehlt das Buch Sturmnomaden von Kira Finke. Untertitel: Wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt. Es ist bei DTV erschienen. 320 Seiten kosten 23 Euro. Der Mensch verändert die Natur. Er schafft neue Landschaften, nutzt Ressourcen oder beutet sie aus, behandelt Tiere wie Gegenstände. Die christlich gestützte Annahme, der Mensch sei die Krone einer göttlichen Schöpfung und könne sich daher die Erde untertan machen, wird oft als einer der Gründe dafür genannt, warum wir mit unserem Planeten so umgehen, als gäbe es kein Morgen. Der Historiker Philipp Blom ist der Frage auf den Grund gegangen, wann und wie es anfing, dass der Mensch glaubte, außerhalb der Natur zu stehen. Wie es dazu kommen konnte, dass die Menschheit sich letztlich selbst auszulöschen droht. Die Unterwerfung, Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur, heißt das aktuelle Buch von Philipp Blom, und Dagmar Röhrlich hat es für Andruck gelesen.
Wie eine Rockband in einer Hotelsuite. Der Vergleich, den Philipp Blom für das Verhalten der Menschheit wählt, trifft es gut. Der Autor möchte analysieren, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, uns zu verhalten, als gehöre uns die Welt. In dem Titel »Die Unterwerfung« schwingt denn auch die Spur mit, die der Historiker verfolgt. Dieses »Macht euch die Erde untertan«, das vor rund 3000 Jahren ein Autor der Genesis Gott in den Mund legte.
Diese Unterwerfung prägt den Weltzugang und das Selbstbild vieler Gesellschaften, die sich auf ein gemeinsames Erbe berufen. Aus ihrer Perspektive heraus stellt sich die Geschichte als eine Ausbreitung der Zivilisation und der Entfaltung des Fortschritts dar. Der Aufstieg vom Nomadentum zu Ackerbau, Stadtkulturen, Schrift und Geld, Rad und Eisenbahn, Menschenrechten, liberalen Demokratien und globalen Märkten scheint mit unaufhaltsamem Momentum voranzuschreiten.
Neu war die Idee von der Unterwerfung der Natur vor 3000 Jahren nicht. Schon das mehr als 1000 Jahre ältere Gilgamesch-Epos handelt von ihr, betont Blom.
Hier begegnen wir ihm zum ersten Mal, dem Wahn der Unterwerfung. Gilgamesch, der alle im Kampf besiegen muss, der den Wächter des Waldes erschlägt und die Zedern der Götter zu Bauholz macht, der Herrscher über eine Stadt und ihre Gärten, der den Tod selbst überwinden will, dieser fehlerbehaftete Held ist der erste Träger dieses Wahns, gegen den der Mythos eine Warnung ausspricht. Du kannst nicht die Natur beherrschen, entheiligen, unterwerfen, außer Kraft setzen.
Während andere Kulturen durchaus wüssten, dass Menschen Teil der Natur seien und polytheistische Religionen das Leben als ständiges Geben und Nehmen verstünden, habe die Bibel mit dem Gedanken der Naturbeherrschung so etwas wie eine mythologische Atombombe gezündet, analysiert Philipp Blom.
Anstatt die natürliche Welt als beseelt und voller Akteure darzustellen, mit denen es sich zu arrangieren galt, kannte die Bibel des einzigen Gottes nur eine tote Erde, eine Welt aus Staub, die unbeseelt, ohne eigenen Willen und ohne Macht nur darauf wartet, unterworfen, gepflügt, besessen, verkauft, penetriert und befruchtet, gekauft und verkauft zu werden. In diesem Perspektivsturz liegt eine enorme Selbstermächtigung. Der Mensch ist nicht mehr Sklave der Götter, er ist Herr über die Schöpfung.
Mit der Christianisierung Europas habe sich diese Haltung im weiteren Verlauf der Geschichte wie ein Virus ausgebreitet. Der technologische Fortschritt, den die vielen Kriege in Europa mit sich brachten, habe sie noch wirkmächtiger gemacht. Die Reformation verstärkte sie, so Blom, weil sie Gott als unteilbare Wahrheit zerbrach. Ebenso die Aufklärung, die die menschliche Vernunft betonte. Denker wie Montaigne und Spinoza hingegen konnten sich nicht durchsetzen.
Spinoza hatte die Verbundenheit alles Seins aus einer unendlich variierenden und kommunizierenden Substanz argumentiert, war aber als zu gefährlich aus dem Kanon verbannt worden. Die Welt der Aufklärung und der industriellen Revolution war und blieb ein Automat, eine Fabrik, eine Maschine.
Descartes war der Mann der Stunde. Für ihn macht es keinen Unterschied, ob man aus anatomischer Neugier das Herz eines lebenden Tieres in der Hand hält oder auf einen Grashalm tritt. Beide fühlten nichts. Er schuf damit das Paradigma, dass der Mensch das Recht habe, die Natur zu beherrschen, mit allen schrecklichen und grausamen Folgen, die beispielsweise in jedem Stall der Massentierhaltung zu erkennen sind. Und nun ging es weiter. Industrielle Revolution, Kolonialismus, Imperialismus, technologischer und wissenschaftlicher Fortschritt, Weltkriege, Holocaust, die große Beschleunigung durch das Verbrennen von Erdöl, was den Aufstieg des Menschen zu ungeahnter Macht befeuert hat.
Aus der Perspektive ökologischer Systeme aber hat dieser Aufstieg einen Preis. Fein aufeinander eingespielte Lebenszyklen kollabieren, chemische Zusammensetzungen und Temperaturen von Ozeanen und Atmosphäre ändern sich, Ozeanströmungen und Höhenwinde ändern die Richtung, Polareis schmilzt ab, Regenwälder verschwinden, Meeresspiegel steigen, die Biodiversität kollabiert.
Der Weg der Menschheit scheint direkt in die Apokalypse zu führen. Oder kommen wir da doch noch heraus? Schließlich verkündet Philipp Blom in der Überschrift auch das Ende der menschlichen Herrschaft über die Erde. Damit noch alles gut wird, müssten wir erkennen, dass die Menschheit mitten in der Natur angesiedelt ist und von dort aus eine Gesellschaft neu konstruieren. Aber er warnt, auch die Vorstellung, der Mensch könne den Planeten retten, sei Teil unserer Hybris. Uns bliebe nur Anpassung und Lernen. Das Buch bietet eine hochinteressante und aufschlussreiche Lektüre, bringt eine gesellschaftliche Stimmung auf den Punkt. Es ist spannend zu lesen, wie dieses geologische Konzept des Anthropozäns, also ob die Menschheit tief genug in das System Erde eingreift, dass ihre Spuren für immer in den heute entstehenden Steinen abzulesen sein werden, welches Echo dieses Konzept in den Geisteswissenschaften gefunden hat. Zwar lässt sich durchaus bezweifeln, dass es so einfach ist und die Bibel und Europa die Wurzeln allen Übels sind. Schließlich lehre nicht nur das Gilgamesch-Epos, sondern auch die Sedimente, dass der Mensch schon immer und überall die Tendenz hatte, den Planeten zu manipulieren. Und das Ausmaß hing vom Stand der Technologie ab. Doch faszinierend und vielfältig ist dieses Buch. Und eine Erkenntnis ist korrekt. Die Menschheit muss dringend aufhören, sich wie die anfangs zitierte Rockband zu benehmen.
Meint Dagmar Röhrlich. Sie besprach Philipp Blom, Die Unterwerfung, Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur. Erschienen im Hansa Verlag, 368 Seiten sind zum Preis von 28 Euro erhältlich. Wir bleiben beim Thema Klimawandel und menschliche Hybris. Der US-amerikanische Ökonom und Bestsellerautor Jeremy Rifkin stellt sich vor, dass Menschen lernen können, die Erde als etwas anderes zu sehen als ein Rohstofflager, dass sie eine neue Position für sich in einem selbstorganisierten System Erde finden können. Das klingt vielleicht etwas naiv, ist aber eine der wenigen Möglichkeiten, die Straße Richtung Kollaps noch zu verlassen. Meint auch unser Rezensent Martin Schechne, der Rifkins Buch »Das Zeitalter der Resilienz« für Andruck gelesen hat.
Wer zum Aufbruch in eine neue Zeit aufrufen will, der tut gut daran, erstmal gründlich mit der Gegenwart aufzuräumen. Der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin tut das mit der Routine eines Bestseller-Autors. Er gießt ein Füllhorn an Bildern und Belegen aus, von der Alltagsbeobachtung über die Lesefrucht aus der New York Times bis zum funkelnden Schmuckstein aus der Molekulargenetik. Dazu ein bisschen verblüffende Statistik und der Schwung einer Dramaturgie, die keine Gefangenen macht.
Das Zeitalter des Fortschritts ist tot und wartet nur noch auf seine Obduktion. Schon werden allenthalben Forderungen laut, dass wir, die Menschheit, alles überdenken müssen. Unser Verständnis von der Welt, unsere Art zu wirtschaften, unsere politische Ordnung, unseren Platz in Raum und Zeit, unser gesamtes Handeln und unser Verhältnis zu unserem Planeten.
Um solchen Niedergang zu begründen, geht Rifkin weit zurück in die Vergangenheit. Bis zur Aufteilung der Welt in Einflussbereiche und wissenschaftliche Disziplinen, bis zum Rationalismus eines René Descartes, zur Aufklärung, dem Utilitarismus und dem englischen Philosophen John Locke, der die Stellung des Menschen auf der Erde seit Adam und Eva mit einem göttlichen Auftrag begründet und dabei einem folgenschweren Missverständnis erlag.
Locke sah das Eigentum als unveräußerliches und natürliches Recht und begründete dies mit Gottes Aufforderung an Adam, sich die Erde untertan zu machen und über Tiere und Pflanzen zu herrschen. Bei Locke wurde die Herrschaft über die Allmende der Erde von einer gemeinsamen Pflicht gegenüber Gott zu einem Recht jedes Menschen auf Teile der Erde, das er ausüben konnte, ohne dass der Rest der Menschheit einen Einfluss darauf nehmen konnte.
Was der Mensch also verstand, war Ausbeutung. Von Ressourcen, Kolonien, Leibeigenen, vor allem aber Ausbeutung der Natur. Das Leitmotiv dabei, das Evangelium, so Rifkin, heiße Effizienz. Möglichst großer Ertrag bei möglichst geringem Aufwand. Kein schlechtes Prinzip eigentlich, aber eines, dessen Anwender leicht über das Ziel hinausschießen. Und so erzählt der Autor seine kurze Geschichte der Zivilisation als Kette von Verirrungen, die immer dem gleichen Prinzip folgen. Maximiere den Nutzen, ignoriere die Folgen. Von der Landwirtschaft über Industrialisierung und Automatisierung, über die Genschere, die Immobilienblase und die Krise an der Wall Street bis zur Effizienzsteigerung durch Roboter und künstliche Intelligenz. Kurz, bis zum Kulminationspunkt einer Gegenwart, in der es einfach nicht mehr weitergeht.
Die Menschheit ist der Ausreißer des Lebens. Und im beginnenden Anthropozän stürzen wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitlebewesen in ein geologisches Massengrab.
Der Ausweg heißt Waldkindergarten. Zugegeben, das ist ein bisschen verkürzt, aber Rifkin verfolgt erkennbar das Bedürfnis, einen Weg aus der allumfassenden Finsternis auszuleuchten. Seine Lösung heißt Resilienz. Diese Kraft zum Widerstand und zum Gegenlenken formiert sich in grundlegend geänderten Strukturen des Zusammenlebens, in einer datengestützten Bürgergesellschaft, dezentral auch in Wirtschaft und Politik, in Netzen aus Rücksichtnahme, Empathie und einem Sinn für Verantwortung. Rifkin, nur keine Scheu vor Pathos, spricht auch von Heimkehr.
Mit der Weiterleitung von Strom aus Sonne und Wind endet der lange Albtraum einer von fossilen Brennstoffen betriebenen Industriezivilisation, deren Energiereserven Gegenstand von Kriegen waren und im 20. Jahrhundert hinter zwei Weltkriegen standen. Das Zeitalter der Resilienz befreit die Menschheit von einer militarisierten Geopolitik, in deren Mittelpunkt die Kontrolle über reichhaltige Kohle-, Erdöl- und Erdgaslagerstätten steht und führt uns in eine neue Ära der Biosphärenpolitik, die den Anreiz bietet, erneuerbare Energie über eine digitale Pangäa hinweg zu teilen.
Pangäa, der Urkontinent, auf dem alles Leben versammelt war, als Modell einer allumfassenden Nähe. Eine Gemeinschaft, die getragen wird von Empathie, also der wohlwollenden Aufmerksamkeit nicht nur für den Nachbarn, sondern für die gesamte Schöpfung. Und der Waldkindergarten als Ort, an dem schon Dreijährige die Nähe zur Natur erleben und Liebe zu ihr entwickeln können. Biophilie. Das Buch liest sich wie ein Vermächtnis. Der Autor hat es erkennbar eilig und manchen wohl berechtigten Einwand wischt er schnell beiseite. Vielleicht sind seine Visionen einer globalen Gemeinschaft gar zu sonnig. Vielleicht beruft er sich gar zu oft auf anonyme Experten oder Schlagworte im allgemeinen Diskurs. Und sicher ist es auch gewagt, die Monopolisten im weltweiten Netz, Amazon oder Google, als flüchtige Phänomene unserer Zeit hinzustellen, denen ausgerechnet die Europäische Union schon einen Riegel vorschieben werde. Aber warum eigentlich soll ein kluger und erfolgreicher Mann von 77 Jahren nicht auch mal träumen? Von Erlösung, von neu erwachender Freude, vom Einssein mit der Lebenskraft der Erde.
Martin Tschechne war das über Jeremy Rifkins neues Buch »Das Zeitalter der Resilienz – Leben neu denken auf einer wilden Erde«. Es ist im Campus Verlag erschienen, übersetzt von Jürgen Neubauer. 360 Seiten kosten 32 Euro.
Thank you.
Im vergangenen Jahr stieß die Autorin Jasmina Kuhnke eine Debatte an, die die Frankfurter Buchmesse letztlich thematisch dominierte. Kuhnke sagte ihren Auftritt bei der Buchmesse ab, weil sie sich rassistisch bedroht fühlte durch einen neurechten Verlag, der dort einen Stand hatte. Weitere AutorInnen folgten ihrem Beispiel, riefen selbst zum Boykott auf. Die Messe reagierte recht hilflos und verwies auf die Meinungsfreiheit. In diesem Jahr versucht die Messeleitung, Sorge dafür zu tragen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Mit dem Kauf eines Eintrittstickets unterzeichnet man gewissermaßen auch einen Verhaltenskodex. Außerdem wurde ein sogenanntes Awareness-Team geschaffen, eine Anlaufstelle für Menschen, die sich auf der Messe diskriminiert fühlen. Alltagsdiskriminierung wird immer mehr beachtet und thematisiert. In Bezug auf Jüdinnen und Juden in Deutschland allerdings noch immer zu wenig. Zu diesem Schluss kommt die Linguistin Monika Schwarz-Friesell in ihrem neuen Buch. Es heißt »Toxische Sprache und geistige Gewalt«, wie judenfeindliche Denk- und Gefühlsmuster seit Jahrhunderten unsere Kommunikation prägen. Der Beitrag von Sebastian Engelbrecht beginnt mit Monika Schwarz-Friesells These.
Die Shoah ist ohne Konsequenzen geblieben. In den 19 Jahrhunderten vor dem Holocaust, wie auch in den Jahrzehnten danach. Jeden Tag wieder wurde und wird das Gift der Judenfeindschaft verabreicht an alle. Es geschieht alltäglich und mit Hilfe der Sprache. Das ist die These der Berliner Linguistin Monika Schwarz-Friesell, die sie in ihrem neuen Buch überzeugend belegt. Die Grundlagen für den Antisemitismus unserer Zeit legte das Christentum, zuallererst der Evangelist Johannes. Schwarz-Friesell zitiert Johannes, Kapitel 8, Vers 44. Jesus wirft jüdischen Gelehrten vor, sie hätten den Teufel zum Vater. Die Wirkungsgeschichte dieser und anderer antijudaistischer Passagen des Neuen Testaments in der Kirchengeschichte ist enorm. Schwarz-Friesell zeigt, wie die Väter der Kirche in den ersten 5 Jahrhunderten antijüdische Stereotype reproduzierten. Gregor von Nyssa bezeichnete sie als Gottesmörder, Advokaten des Teufels. Augustin schimpfte sie Wölfe und Schmutz.
Wenn wir diese Texte nicht gehabt hätten, dann hätte sich auch nicht diese toxische, diese entsetzliche Judenfeindschaft entwickeln können, die am Ende zum eliminatorischen Antisemitismus und zur Shoah geführt hat.
Seit der Zeit der alten Kirche werden antijüdische Vorurteile in den Köpfen weitergegeben. Sprachstrukturen prägten das Bild der Juden, schreibt die Linguistin Schwarz-Friesell. Wer heute den Antisemitismus bekämpfen wolle, müsse sich deshalb mit den antijudaistischen Fundamenten des Abendlandes befassen und dürfe sich nicht immer nur auf die 12 Jahre des Nationalsozialismus in Deutschland beziehen. Zwischen der Hassrede der Sprachtäter von heute und damals sieht die Autorin kaum Unterschiede.
Wenn wir uns heute die Stereotype im Antisemitismus anschauen, ich kriege ja nach wie vor, also vom Zentralrat der Juden in Deutschland, die E-Mails von der israelischen Botschaft und ich vergleiche die sprachlichen Äußerungen mit den Äußerungen der ersten 5 Jahrhunderte oder im 10., 11., 12. Jahrhundert. Und das ist das Interessante, dass man durch diese großen Textanalysen zeigen kann, dass sich eigentlich nichts verändert hat.
Das Gehirn konstruiert die Welt, in der jede und jeder Einzelne lebt. Es speichert Sprache und mit der Sprache Welterklärungsmodelle. Deshalb ist die Sprache aus der Sicht der Expertin ein Mittel, das mit größter Sensibilität zu nutzen ist. Wer Sprache verwendet, nutzt auch immer ein Machtinstrument. Denn auch die sprachliche, geistige Gewaltanwendung könne die physische Existenz von Menschen tangieren, schreibt Monika Schwarz-Friesell. Sie unterscheidet zwischen direkter Hasssprache, die beschimpft, diskreditiert und entwürdigt, und einer indirekten Hassrede.
Wörter und Sätze aktivieren in unserem Langzeitgedächtnis in wenigen Millisekunden mentale Bilder und Modelle, setzen Gefühle frei, lassen spezifische Relationen und Wirklichkeitsauffassungen entstehen. Menschen lassen sich also mehr beeinflussen, als sie denken, da viele Prozesse automatisch und unbewusst ablaufen und sich jedweder Kontrolle komplett entziehen.
Da wird nur von den Bankern von der Ostküste geredet, von Heuschrecken, und schon läuft bei vielen ein antisemitischer Film im Gehirn ab. Oft funktioniere die Sprachrezeption automatisch reflexhaft. Schwarz-Friesell diagnostiziert eine unbewusste Empfänglichkeit für Hassrede jenseits der bewussten Sprachproduktion.
Es werden semantische Netze aktiviert. Es wird kollektives Wissen, antijudaistisches Wissen, was zum kollektiven Bewusstseinsschatz gehört, automatisch mitaktiviert. Und das Spannende ist, wir können wirklich erstmal nichts dagegen tun.
Die inhaltliche Essenz judenfeindlicher Texte sei über die Jahrhunderte stets dieselbe. Erstens verkörpern die Juden aus der Sicht von Antisemiten das Böse. Und zweitens wäre die Welt ohne sie ein besserer Ort. So geht es den Judenhassern seit jeher um die Existenz des jüdischen Volkes. Das Christentum verfluchte seine Mutterreligion und wurde zur Anstifterin von antijüdischen Pogromen. Die Kirche setzte sich als das vermeintlich wahre Israel bis ins 20. Jahrhundert an die Stelle der Juden und machte ihre Existenz damit theologisch und praktisch überflüssig. Heute heißt es zum Beispiel in einem der Schreiben an die israelische Botschaft und den Zentralrat der Juden, aus denen die Verfasserin zitiert:
Haut doch ab aus Deutschland und vermodert in eurem Kontergan-Gebilde, genannt Israel.
Monika Schwarz-Frisell dekliniert die Geschichte der toxisch-antijüdischen Sprache durch die Jahrhunderte. Beteiligt sind fast alle großen Geister, auf deren Vermächtnis die europäische Kultur und ihre vielbeschworenen Werte bis heute beruhen. Martin Luther nannte die Juden ein durchböset, durchgiftet, durchteufelt Ding. Voltaire schalt sie Feinde der Menschheit. Georg Friedrich Hegel bezeichnete sie als Kot. Johann Gottlieb Fichte empfahl, ihnen allen die Köpfe abzuschneiden. Unendlich lang ist die Liste der Philosophen und Literaten, Journalisten und Filmemacher, deren giftspritzende Sätze die Verfasserin aus der Versenkung hervorgeholt hat. Die historische Linie des Judenhasses mündet in den Antisemitismus der BDS-Bewegung, die alle jüdischen Israelis und ihre Institutionen pauschal boykottiert und die Existenz des Staates Israel negiert. Sehr genau beobachtet die Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin auch die toxischen Sedimente einer judenfeindlichen Kultur, etwa den Ausdruck Juden und Deutsche. Die Konstruktion klingt so harmlos, spricht aber den jüdischen Deutschen faktisch das Deutschsein ab. Auch die oft gut gemeinte Wendung von den jüdischen Mitbürgern gehöre zu den sprachlichen Relikten der Diskriminierung. Es geht um Relikte des Judenhasses, die immer noch aktiv ihre Rolle spielen. Was also kann der kritische Leser, die kritische Leserin tun, mitgehangen und gefangen in Jahrhunderten der giftigen Sprachtradition? Schwarz-Frisell empfiehlt einfühlsame Einsicht und Rücksichtnahme beim Gebrauch der Sprache. Wer sprachlich daneben liege und es bemerke, könne das Gesagte zurücknehmen und um Entschuldigung bitten.
Genauso kann man es mit Verbalantisemitismus tun. Diese Möglichkeit haben wir und das ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, die ungeheuer wichtig wäre. Ich glaube, die wichtigste überhaupt, dass man ohne Ansehen der Person antisemitische Äußerungen thematisiert, zurücknimmt, bedauert und versucht, sie in der Zukunft nicht mehr so zu produzieren. Wenn wir dazu kämen, wäre ein unglaublicher Schritt getan.
Den Wächtern der politischen Korrektheit schlägt Schwarz-Frisell vor, nicht länger die Sammelkategorie der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu verwenden. Der Judenhass sei in seiner religiösen Aufgeladenheit und in seinen mörderischen Auswirkungen historisch einzigartig.
Shitstorms erhält, wer Mohrenkopf sagt oder Indianerhäuptling oder Zigeunerschnitzel. Kindermörder Israel, jüdische Lobby und Zionismus ist Rassismus dagegen erfahren kaum Zurückweisung in diesen Kreisen. Hier wäre ein kritisches Aufmerken, ein sensibleres Gehör, ein Reflexionsprozess dringend geboten.
Nicht nur den Redenschreiberinnen und Redenschreibern in den Ministerien sei dieses Buch ganz dringend empfohlen. Auch den Bürgermeisterinnen, den Professoren, Pfarrerinnen und allen, die öffentlich mit Sprache umgehen. Monika Schwarz-Frisell durchleuchtet das Thema Antisemitismus in einzigartiger historischer und sprachanalytischer Tiefe. Wer das Buch gelesen hat, weiß, der Kampf gegen den Judenhass ist eine Aufgabe, die Generationen, ja Jahrhunderte dauern kann.
Das Fazit von Sebastian Engelbrecht nach der Lektüre von Monika Schwarz-Frisells Buch »Toxische Sprache und geistige Gewalt – Wie judenfeindliche Denk- und Gefühlsmuster seit Jahrhunderten unsere Kommunikation prägen«. Es ist erschienen im Verlag Narr Franke Attempto, 227 Seiten zum Preis von 17,99 €. Morgen eröffnet das spanische Königspaar die Frankfurter Buchmesse, denn Spanien ist Ehrengast in diesem Jahr. Die offizielle spanische Delegation umfasst ungefähr 200 Kreative, darunter auch Sergio Del Molino. Del Molino hat als Reporter gearbeitet, bevor er Schriftsteller wurde. Berühmt wurde er mit einem Essay. Darin thematisiert er, dass weite Teile Spaniens heute entvölkert sind. Unter dem Titel »Leeres Spanien« ist das Buch jetzt auch auf Deutsch erschienen und Holger Heimann stellt den Essay und den Autor vor.
Einmal pro Woche fährt der Schriftsteller Sergio Del Molino von Saragossa nach Madrid. In der Hauptstadt sind die Verlage, bei denen seine Bücher erscheinen. Und hier ist auch die bekannte Tageszeitung El País ansässig, für die er als Kolumnist arbeitet. Doch eine komplette Rückkehr in seine Geburtsstadt kommt für den Mann mit dem wuscheligen Haar, dem Vollbart und der eckigen dunklen Brille nicht in Frage. In Saragossa hat er für sich und seine Familie eine geräumige Wohnung gekauft.
It's much more comfortable than Madrid.
Es ist angenehmer hier als in Madrid. Die Stadt hat eine sehr humane Größe. Ich mag es außerdem, ein wenig Abstand zu haben von der kulturellen Welt und den kulturellen Kriegen in Madrid, in diesem Exil und zugleich nicht weit entfernt zu sein.
Such an exile, but very near from Madrid.
Knapp anderthalb Stunden braucht der Schnellzug für die 320 Kilometer lange Strecke von Saragossa nach Madrid. Wenn man aus dem Fenster schaut, bekommt man einen guten Eindruck von dem Spanien abseits der großen Metropolen und der dicht besiedelten Küstenregionen. Von diesem weithin kargen und entvölkerten Land erzählt Sergio Del Molino in seinem jetzt ins Deutsche übersetzten Buch, das ihn in Spanien berühmt gemacht hat. Leeres Spanien, so der prägnante Titel des 2016 im Original erschienenen Essays, wurde zu einem stehenden Begriff. Sein Erfinder, Sergio Del Molino, hat das spanische Hinterland ausgiebig erkundet.
Als ich ein Reporter war und viel umhergereist bin in Spanien, habe ich damit begonnen, über die Landschaft, über diese Leere nachzudenken. Aber ich wollte nie ein journalistisches Buch schreiben. Ich war ein Reporter. Ich bin es nicht mehr. Ich bin ein Schriftsteller.
Die ländlichen Gegenden auf der Iberischen Halbinsel waren noch nie dicht besiedelt. Doch zwischen 1950 und 1970 vollzog sich ein regelrechter Exodus. Dieser war nicht zuletzt das Ergebnis einer rücksichtslosen Industrialisierung unter Franco. Während sich die Einwohnerzahl vieler Städte verdoppelte und verdreifachte, entleerten sich die übrigen Gebiete fast vollständig. Rund 75% der Menschen leben heute im Großraum Madrid und in den urbanen Zentren entlang der Küste. Del Molino zeichnet diese Entwicklung nach. Doch das ist erst der Anfang seines Buches. Ihn interessieren die Folgen der Landflucht.
Die Migranten der ersten Generation haben all ihre Traditionen und Bilderwelten in die Städte mitgebracht. Dieses kulturelle Erbe wurde zu einem Phantom, weniger verbunden mit dem Land, sondern mehr mit der Imagination. Diese Vorstellungen von einer Welt, die verschwunden ist, umgeben uns. Wir haben sie geerbt und transformiert.
Die Zugezogenen verwandelten ihre Gefühle von Minderwertigkeit in eine Form von Stolz darauf, zu einem anderen, allem städtischen, fernen Ort zu gehören, glaubt Del Molino. Die intellektuelle Elite wiederum schaute überwiegend vorurteilsbeladen auf die Regionen außerhalb der urbanen Zentren. Größtenteils wurden die abgelegenen Gegenden als hoffnungslos rückständig abgetan und lächerlich gemacht.
Cervantes hat La Mancha erfunden. Für ihn war La Mancha ein Witz. Er hat bestimmt, wie die Spanier noch bis vor kurzem auf das leere Spanien geblickt haben.
Leeres Spanien wurde nicht nur zu einem Bestseller, sondern entfaltete auch eine ungeahnte Wirkung. Die Lage des ländlichen Spanien, lange Zeit vernachlässigt, rückte in den Fokus der Debatten. Die sozialistische Regierung schuf nach ihrem Wahlsieg 2019 eigens die Stelle eines Vizepräsidenten für Bevölkerungsfragen. Sergio Del Molino begrüßt die neue Aufmerksamkeit für die Probleme des ländlichen Raumes. Den Erfolg seines Buches jedoch kann er noch immer kaum nachvollziehen. Er vermutet, dass er auf einem Missverständnis basiert.
Ich denke, die Leute glaubten, dass es ein aktivistisches Buch ist. Viele haben das Buch als das kommunistische Manifest der Entvölkerung betrachtet. Aber es ist etwas ganz anderes. Ich betrachte die Entvölkerung nicht als Problem, sondern als ein wichtiges Merkmal, um Spanien zu verstehen.
Tatsächlich eröffnet der Essay einen so faszinierenden wie originellen Zugang zum Verständnis Spaniens. Sergio de Molino plädiert für einen Perspektivwechsel und rückt die Bedeutung der urbanen Revolution neben die des Bürgerkriegs, der gemeinhin als zentrales Signum Spaniens gilt. Der phänomenale Erfolg des Buches hat das Leben von Sergio de Molino verändert. Von den Einnahmen hat er die Wohnung gekauft, in der wir uns treffen. Die Wände im großen Wohnzimmer sind voller Bücher. Im kleinen, schlichten Arbeitszimmer haben hingegen kaum mehr als ein Stuhl und ein Schreibtisch Platz.
Ich bin der Autor des leeren Spanien. Das ist jetzt mein Label, obwohl ich über viele andere Dinge geschrieben habe. Das hat meine Karriere beeinflusst, die Art, wie die Leser auf mich blicken.
In einem etwas abseits stehenden Regal reihen sich Originalausgaben und Übersetzungen der Werke del Molinos. Auch eine Ausgabe seines 2021 veröffentlichten Essays gegen das leere Spanien, mit der er sich in die Diskussion um sein Buch eingemischt hat, zieht der Autor hervor. Die Probleme der Entvölkerung sind ein Feld für populistische, antidemokratische Parteien, wie die aufstrebende rechtsextreme Vox geworden. Sergio de Molino schreibt mit Werf gegen einen neuen Nationalismus in seinem Land an. Sich einzumischen, das sei die Pflicht eines Intellektuellen, sagt er. Dieser so bescheiden wirkende und dabei so bestimmt auftretende Mann hat in Spanien seit 5 Jahren eine Stimme, die weithin gehört wird. Er nutzt sein Renommee, um seinem Land einen Spiegel vorzuhalten, in dem es sich erkennen kann.
Holger Heimann war das über Sergio del Molino und seinen Essay, der jetzt unter dem Titel »Leeres Spanien – Reise in ein Land, das es nie gab« auf Deutsch erschienen ist. Peter Kulzen hat ihn für den Wagenbach Verlag aus dem Spanischen übersetzt. 304 Seiten kosten 30 Euro. Am kommenden Montag geht es bei Andruck unter anderem um das Phänomen gesellschaftlicher Spaltung und das vielbeschworene neue Normal im Buch des Soziologen Stefan Lessenich. Nicht mehr normal, Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Alle heutigen Beiträge können Sie in unserer DLF-Audiothek-App noch einmal hören. Vielen Dank fürs Lauschen und einen schönen Abend. Am Mikrofon war Katrin Stövesand.